Das angenehmste Führungsgefühl ist tatsächlich von Mitarbeiterinnen eben ein Feedback zu bekommen. Vielen Dank. Vielleicht war es ein Satz von mir, vielleicht war es die Art und Weise, die ich geführt habe. Also das ist, müsste ich jetzt lügen, geht runter wie Öl, einfach zu wissen, ich habe das in dem Fall auch gut gemacht und habe jemanden weiterhelfen können. Also das sind die tollsten Momente, in dem Feedback auch ein positives Feedback zu bekommen und verbunden halt mit dem Stolz, klar.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Mann vom Fach. Er war jahrelang als Unternehmer und Führungskraft in der Radio- und Podcast-Szene unterwegs, ist aber seit einiger Zeit als Berater und Coach tätig. Und als solcher beschäftigt er sich mit einer ganz erstaunlichen Bandbreite an Themen. Themen, bei denen man auf den allerersten Blick vielleicht den Zusammenhang gar nicht so erkennen kann. Und worin genau dieser Zusammenhang besteht und was das alles mit Führung und auch mit Führungsgefühlen zu tun hat, das wird er uns hoffentlich gleich verraten. Herzlich willkommen, Sven Rühlicke.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, Christiane, dass ich heute Gast sein darf bei dir im Podcast. Ich freue mich drauf.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil die Themen, die ich gerade angedeutet habe, tatsächlich sehr spannend sind. Du bist Berater und Coach, das sagte ich gerade, als solcher begleitest du Veränderungsprozesse, du bist Wandelbegleiter, wie du auch selber in unserem Vorgespräch gesagt hast und die Themen, zwischen denen du da unterwegs bist, auf diesem Weg oder in dieser Szene der Veränderung und des Wandels sind KI, also KI-Coach und auf der anderen Seite Mental Health und deswegen bevor du mal erzählst, was dich denn dahin geführt hat in diese Position und über welche Stationen, kurze Frage, was hast du denn heute Morgen schon für deine mentale Gesundheit getan?
Also ich bin jemand, der ganz schlecht meditieren kann oder Yoga oder sowas, da habe ich keine Geduld dafür. Deswegen habe ich da viel ausprobiert für mich, aber jetzt eine Sache gefunden. Ich hatte letztes Jahr etwas mit der Schulter Probleme und musste Dehnübungen machen. So, und die habe ich eingebaut. Aber was das zentrale Element da für mich ist, jeden Morgen bei den Übungen, ist eben auch die Atmung. Und das ist beim offenen Fenster oder auch gerne mal dann morgens, was genauso wichtig ist wie Dehnen und Atmen, ist der erste Kaffee. Den eben nicht schon irgendwie so nebenbei zu trinken und parallel aufs Handy zu schauen, sondern vor die Tür zu gehen, tief durchzuatmen und im Sommer vielleicht den ersten Kaffee auch draußen vor der Tür bei Sonnenschein zu genießen. Und das ist einfach für mich seit geraumer Zeit ein ganz anderer Start in den Tag.
Also atmen, frische Luft und im weitesten Sinne Verbindung mit der Natur suchen.
Ja, mit der Natur und auch erstmal, wie man so schön sagt, in den Tag ankommen, hineinkommen. Und das sah bei mir früher anders aus. Da lag das Handy dann neben dem Bett und zuerst wurde morgens Social Media gecheckt.
Okay, ja, ich gestehe, kann ich auch. Aber sag mal, wenn du sagst, morgens das Atmen, das Bewegen, nach Möglichkeit in die Sonne gucken, bist du so früh wach, dass du so der Typ bist, ich atme in den Sonnenaufgang oder?
Na, das wäre jetzt dann doch etwas früh, aber ich bin schon jemand, der den Morgen genießt, der den Morgen gerne mitbekommt. Also eben die Lerche und eben nicht die Eule, die so nachtaktiv ist. Und von der Seite her freue ich mich eigentlich immer morgens aufzustehen und wirklich in den Tag reinzukommen. Das ist etwas, was ich ja auch wiederentdeckt habe.
Wiederentdeckt, das heißt, es war nicht immer so, dass du dich gefreut hast, morgens aufzustehen?
Nein, das war nicht immer so gewesen. Und ich sag mal so, ich war lange Zeit ein guter Workaholic, habe viel dafür getan, um erfolgreich für mich zu sein, um vielleicht auch mich beweisen zu müssen am Ende des Tages mit ein bisschen Rückblick. Also da war oftmals schon die 6,5-Tage-Woche und manchmal nur 2-3 Stunden Schlaf. Egal, ob das bei Erdinger Weißbräu, bei Antenne Bayern war, aber letztendlich in 2019 habe ich mich selbstständig gemacht mit jemandem noch von Antenne Bayern zusammen als Partner. Und da habe ich es dann endgültig übertrieben. Ein großer Konzern ist noch als Investor eingestiegen. Wir haben eine Podcast-Produktionsfirma gegründet. Und ich dachte, das muss so sein. Also das ist natürlich klar, Startup. Und da hat man automatisch kein Privatleben mehr. Aber da habe ich es dann maßlos übertrieben. Und ich war tatsächlich gut und gerne unterwegs Richtung Burnout. Und habe dann erstmal 12 Wochen Pause gemacht, um mich erstmal rauszunehmen. dann mir auch professionelle Hilfe gesucht, also eine Therapeutin. Und habe dann eben angefangen, auch nochmal mit der Klassiker, mit meinen Glaubenssätzen mich auseinanderzusetzen, vielen anderen Themen aufzuräumen. Ja, und dann habe ich angefangen, mir eben auch Grenzen zu setzen. Und dazu gehört eben auch, dass ich für mich erkannt habe, also vieles ist einfach gar nicht zu schaffen und auch wieder so Sachen wiederentdeckt habe, was macht mir Spaß und ja, was sind eigentlich die Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben.
Das waren jetzt so viele Punkte auf einmal, bei denen ich einhaken könnte. Deswegen spule ich mal ganz kurz zurück. Du hast jetzt schon ganz charmant einen Überblick gegeben über dein Leben und die vielen Stationen. Und wir kamen ja von der Frage, heute stehst du mit Freude auf. War das immer so? Nein, es war nicht immer so. Bist du so lieb? Erzähl doch noch mal ein bisschen genauer von den einzelnen Stationen und auch davon, weil du sagtest, du glaubtest, es müsste so sein, du wolltest dir was beweisen, erfolgreich sein. Was war da los? Wo warst du da?
Also, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Fulda, um mal vielleicht das ein bisschen einzuordnen. Mich hat dann Erdinger Weißbräu in die Richtung nach dem Studium, was einen Schwerpunkt Marketing hatte, nach Bayern verschlagen. Dort habe ich 3 Jahre lang einen Sponsoring-Bereich aufgebaut, Erding alkoholfrei als neues Produkt quasi in den Markt mit reingebracht. Und es war auch, es hat viel Spaß gemacht. Sponsoring war damals FC Bayern-Sponsoring angesagt und es waren natürlich auch viele Themen, die sehr reizvoll waren, mit Ende 20 schon viel Verantwortung zu bekommen. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich nochmal ein anderes Umfeld gerne sehen möchte. Da gab es Kontakte zu Antenne Bayern durch die Event-Zusammenarbeit. Und das war damals einfach cool. Also ich bin da reingekommen. Das ist vielleicht wie heute, wenn man zu Spotify reinkommt. Radio ist ja leider nicht mehr ganz so im Trend, sage ich mal, wie das früher war. Und da waren halt eben viele junge Menschen. Da war eine eigene Dynamik. Das hat mich ebenfalls wieder angezündet, Gas zu geben. Und dort habe ich unterschiedliche Stationen bei einer Tochtergesellschaft durchlaufen. Das war dann eher auch im Bereich Vertrieb bis hin zur Geschäftsführung. Habe in 2014 dann, wenn ich dort Geschäftsführer geworden habe, im Digitalbereich, also meine erste Transformation schon begonnen, eine digitale nationale Webradio-Vermarktung aufgebaut, auch mit externen Mandanten. Da waren dann irgendwie noch Radio Hamburg mit dabei, FFN, also waren unterschiedliche Mandanten und das war auch sehr erfolgreich. Wir haben das aber dann nochmal wieder verkauft und parallel dazu bin ich dann schon in die Geschäftsleitung der ganzen Antenne Bayern Unternehmensgruppe gekommen und habe mich dort um die Themen als CDO, also die ganzen digitalen Transformationsthemen gekümmert. Das ging von Einführung von agilen Arbeitsweisen wie OKR bis hin zu M&A, also das ganze Beteiligungsmanagement, neue Produkte, wo eben auch Podcast dazu gehört hat, Sprachsteuerung mit Alexa, also all die ganzen technologischen Themen, aber auch die kulturellen Themen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich aber auch gemerkt habe, wo sind Grenzen? Also wo kann ich quasi aufgrund meiner Rolle, wie weit kann ich da kommen? Und hatte den Drang verspürt, einfach nochmal wirklich nicht nur über Startups zu reden, sondern auch tatsächlich selber zu gründen und habe dann mich entschlossen, mit einem Bereichsleiter von mir mich selbstständig zu machen in 2019, eben die Podcast-Produktionsfirma, also klassisch IKEA-Schreibtische gekauft, auf den Boden gekniet, die aufgebaut, wirklich Startup von null. Und dann kam Corona. Also das war natürlich ein doch guter Schockmoment für uns. Wir wussten gar nicht, wo die Reise hingeht. Im Rückblick muss man ja sagen, dass Podcast sogar profitiert hat in der Entwicklung zu Corona-Zeiten, aber wer wusste das schon damals? Und Axel Springer war damals schon interessiert, bei uns einzusteigen, was wir aufgrund auch der Gesamtsituation dann ernsthaft verfolgt haben und was auch einfach nochmal, wir haben auch ein Podcast-Analyse-Tool und Mediaplanungstool parallel noch entwickelt, einfach die Chance hatte, sich weiterzuentwickeln oder schneller zu entwickeln und im Digitalen ist ja immer Geschwindigkeit auch ein entscheidender Moment so. So dass dann Axel Springer eingestiegen ist bei uns bei WakeWord und wir auf Wachstumskurs gegangen sind, sowohl in Produktion als auch mit dem Tool. Dann habe ich dir ja schon erzählt oder eben gerade schon von dieser Drucksituation, die dann 21 entstanden ist. Das ist eine Situation gewesen, die, es war jetzt nicht so, muss ich dazu sagen, dass ich morgens gar nicht aus dem Bett gekommen bin. Das jetzt nicht. Ich habe einfach überhaupt nicht mehr runtergefahren. Ich habe schlicht und ergreifend kaum noch geschlafen. Habe angefangen, mein privates Umfeld relativ zu cutten, so nach und nach in einem schleichenden Prozess, kaum mehr private Termine wahrgenommen. Also ich war einfach in so einem Dauerrausch, wenn man so möchte, über 3 Jahre hinweg und was mit Sicherheit nicht gesund war. habe dann das für mich erkannt oder auch aufgrund eben, dass meine Frau mir mal deutlich gesagt hat, du musst jetzt überlegen, wo die Reise hingeht. Und da bin ich ihr sehr dankbar dafür und habe eben dann den Prozess begonnen. Muss aber auch dazu sagen, dass ich schon auch immer sehr affin war gegenüber solchen Themen grundsätzlich, also auch psychologischen Themen und Veränderungsprozessen. Ich habe von 2005 bis 2007 relativ früh eigentlich eine Coaching-Ausbildung gemacht, um mich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Deswegen ist das auch alles sehr schnell auf fruchtbaren Boden gefallen, weil mich auch die Sachen interessiert haben und ich angefangen habe, eben mich da weiter auf den Weg zu machen oder eben intensiver auf den Weg zu machen. Ja, und dann bin ich zurückgekommen, habe mir auch Dinge klar vorgenommen, was will ich verändern.
Also zurückgekommen heißt, du warst, also das war euer Startup, es war dann eigentlich kein Startup mehr, sondern es flog schon. Und du hast dir da diese 12-wöchige Pause genommen und bist dahin aber erstmal zurückgekehrt, also nicht sozusagen komplett ausgestiegen.
Genau, also natürlich sind so alle Überlegungen, die einem dann durch den Kopf geistern, wo man auch überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Aber ich habe die 12 Wochen einfach erstmal gebraucht, um wieder mal ein bisschen Energie aufzuladen. Es ist natürlich trotzdem das eigene Baby irgendwie, was man ungern verlässt. Und ich habe auch viel Potenzial noch gesehen, Dinge zu verändern. Dazu braucht es aber einfach mal diesen Blick von außen und auf sich und auf die Organisation. Und es war alles eins. Also ich hatte keine Distanz mehr zu WakeWord. Also ich war WakeWord, WakeWord war ich. Und das war so ein bisschen meine Herausforderung, wieder ein bisschen Distanz herzustellen. Und ja, und bin dann rein mit WakeWord, habe mit meinem Partner zusammen auch Dinge verändern können. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist so, der Konzern mit Axel Springer ist natürlich ein Konzern. Und je mehr dann auch so konzernlastige Themen auf uns Einfluss genommen haben, habe ich einfach für mich entschieden, ich bin kein Konzernmensch und ich selber bin einfach nicht mit unterschiedlichen Prozessen und Dingen da zurechtgekommen. Da habe ich gemerkt, das passt nicht zu mir, das passt auch nicht mit mir und habe dann aber auch gesagt, weil ich mir auch schon Grenzen gesetzt habe, ich gehe rein, ich organisiere Dinge um beginne nochmal zu handeln, aber merkte dann auch, wo eben auch das Ganze Grenzen hatte aufgrund eben dieser Konzernstruktur, die zwar nicht eins zu eins bei uns umgesetzt worden ist, aber in vielen Bereichen wir damit auch kämpfen mussten oder ich auch kämpfen musste.
Aber jetzt mal unabhängig von der Frage nach der konkreten Konzernstruktur, die, wie du festgestellt hast, nicht zu dir passtest, woran hast denn du das gespürt, dass es nicht passt? Ich frage das deshalb, weil ich viele Leute erlebe, die sich diese Frage stellen, passe ich dahin oder passt das zu mir? Und dann rauszufinden, woran genau kann ich das eigentlich festmachen? Oder was tut sich da vielleicht in mir, dass diese Stimme irgendwann sagt, es passt oder es passt nicht? Wie hast du es gemerkt?
Also das Wichtige ist erstmal, ich glaube schon, dass man eigentlich weiß, wenn man auf die Stimme hört, die du gerade so schön beschrieben hast, dass man weiß, es passt eigentlich nicht mehr. Und erstmal auf diese Stimme zu hören, ist das eine. Das andere ist, du brauchst natürlich Zeit oder ich brauchte auch Zeit, mir bewusst zu werden. Das Leben nimmt ja seinen Lauf und auch das berufliche Leben. Und wenn man erfolgreich ist und ich hatte durchaus das ein oder andere erfolgreiche Thema, dann sind es ja die, das ist ein bisschen wie bei Social Media, ne? Du kriegst die Likes von außen und dann denkst du, super, also eigentlich ist doch alles toll. Aber die Frage ist, kann ich die Dinge nur und werde dafür eben gelobt oder will ich die Dinge auch? Und ist es quasi bin ich zufrieden damit? Oder tue ich nur so, dass ich zufrieden bin, weil ich von außen halt eben auf die Schulter geklopft werde? Und ich war letzteres sehr stark unterwegs, hängt auch mit Erziehungsglaubenssätzen und allen möglichen Themen zusammen. Und das muss auch jeder für sich dann irgendwann entscheiden, wie er damit eigentlich umgeht und wie er konditioniert ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist, und das schafft man manchmal, und das ist auch schon eine hohe Hürde, gar nicht unbedingt selber, dass man so wirklich auf gewisse Punkte kommt. Vieles ist vielleicht auch im Unterbewusstsein verankert und gar nicht nur im Bewusstsein, wie man handelt. Und für mich war es damals wichtig, die entsprechenden Leute um mich rum zu haben. Damit meine ich jetzt nicht gleich unbedingt, das muss nicht gleich der Psychotherapeut sein. Das kann auch der Coach sein, das kann auch ein guter Freund sein. Es geht darum, einfach die richtigen Fragen nochmal zu bekommen, um eben die Dinge auch benennen zu können. Ich habe viel gelesen. Ich habe angefangen, ein Journal zu führen, aber ich habe auch nur die Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte. Und vorhin schon angesprochen, Meditation war nicht mein Ding und dann habe ich es auch wieder gelassen.
Aber du hast es ausprobiert?
Ich habe viele Sachen ausprobiert, ja. Viele Sachen. Und das Schlimmste, was dann passiert in so einer Phase, ist, dass dir wieder jeder erzählt, wie es funktioniert. So, also das heißt, du hörst dann doch wieder nicht auf dich. sondern jeder gibt dir dann Ratschläge. Wie man so schön sagt, sind es ja auch Schläge. Und es geht eher darum, dass ich Leute um mich herum hatte, die mir die entscheidenden Fragen gestellt haben oder die Familie, die mich gespiegelt hat. Und auch die Kinder sind ja durchaus sehr klar in den Aussagen. Und auch nicht nur meine Frau, sondern auch die Kinder haben mich tatsächlich sehr gut gespiegelt. Das hat mir natürlich auch nicht immer gefallen, aber
das wäre mein nächster Punkt gewesen, dieses Spiegeln. Ne? Das tut doch weh, oder nicht?
Es tut dann weh, wenn die Sprache eine verletzende Sprache ist. Also im Sinne von, jemand sagt, du bist so und so. Also der Klassiker halt eben. Und es tut weniger weh, wenn, es wird leider manchmal so ein bisschen schon fast in esoterische Ecke gestellt, aber ich finde es sehr wichtig, die gewaltfreie Sprache eben so zu formulieren, dass man sagt, okay, also das kommt bei mir gerade so an, ich empfinde es so und das ist vollkommen anders. Das gelingt im ganz nahen Umfeld nicht immer, aber dann ist es halt wichtig, auch nochmal selber zu reflektieren. Also die Familie oder das in ihrem Umfeld ist nicht so vielleicht formuliert, ist es ja trotzdem ein Umfeld, was ich gut kenne und kann das dann für mich übersetzen. Wenn jemand externes, Fremdes auf mich zukommt, hätte ich vielleicht eher eine stärkere Abwehrhaltung dagegenüber. Also das Thema Reflektieren, erstmal selber zu wissen, wie bin ich drauf, was sind meine Triggerpunkte, warum triggert mich vielleicht auch was, das ist halt einfach wichtig festzustellen und jeder für sich eben mit sich auszumachen.
Alles, was du sagst, unterschreibe ich sofort, habe ich hier in diesem Podcast auch schon an vielen Stellen, glaube ich, gesagt, von daher danke, dass du es nochmal unterstreichst. Das ist mir auch wichtig, es war nicht abgesprochen, es kam jetzt einfach,
nein, war nicht
so. Kannst du, wenn du sagst, das sind ja alles, wenn ich dich richtig verstanden habe, Prozesse, die in dieser Pause, in dieser 12-wöchigen Pause vor allen Dingen gestartet wurden, die du da initiiert hast und die sich dann aber wahrscheinlich auch fortgesetzt haben. Also das wird ja nach 12 Wochen vorbei?
Nein. Nach 12 Wochen habe ich erstmal die Kraft gefunden, das richtig anzugehen.
Ja.
Also das war definitiv der Startpunkt und vielleicht werde ich mit meinem eigenen Prozess auch nie zu Ende fertig werden. Aber ja, also nach 12 Wochen ist nicht alles vorbei.
Boah, klar, ich muss jetzt, sorry, es geht so eigentlich um dich gehen, aber ich bin gerade so anschlussfähig, weil ich selber vor mittlerweile 3 Jahren eine halbmonatige Auszeit genommen habe, die allerdings sehr geplant war, weil ich lange gemerkt habe, dass ich ans Ende meiner Kräfte komme. Und das, was du gerade so schön beschrieben hast mit, man kriegt dann so viele Ratschläge, die habe ich mir sogar geholt. Also ich habe in diesen 6 Monaten im ersten Vierteljahr wie eine bekloppte Ratgeber durchgearbeitet, Übungen ausprobiert, gemacht. Immer mit der Idee, na, da muss doch jetzt dann irgendwie mal rauskommen, was ich gerne möchte und was ich brauche. Und es kam genau nichts. Und dann ist plötzlich ein Raum entstanden. Also das wirkt noch nach. Und ich würde, wie du sagen, so ein Prozess ist nie fertig, sondern ein stetiger Entwicklungsweg. Und eigentlich total spannend. Also bisweilen super anstrengend, aber total spannend.
Aber anstrengend ist es auch, wenn man sich nicht in den Prozess reingibt. Also ich bin vielen Sachen, wo ich heute mir noch 5 oder 6 geben würde, wo ich sage, oh, da bin ich halt echt noch also schlecht in meiner eigenen Beurteilung, wo ich sage, da müsste ich nochmal dringend dran arbeiten. Aber ich kenne zumindest die Punkte. Und was ich aber feststelle, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, ist das Thema der hohen Dynamik. Viele haben Angst, vielleicht auch sich selber den Themen zu stellen. Wir erleben es immer noch in Konsum, in Urlauben und anderen Themen, so diese gewisse Flucht oder die 1000 Ratgeber. Aber zur Ruhe kommen und mal runterkommen und eben nicht über Social Media auch wieder flüchten oder WhatsApp-Status oder sonst was, das ist was, was wirklich Kraft kostet, aber auch Energie bringt.
Ja, und das ist das, also jedenfalls, weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, es klingt so ähnlich wie meine. In dem Moment, in dem man diese ganzen äußeren Impulse abschaltet, und ich rede jetzt nicht von Meditieren, ja, sondern von, wie du sagtest, ne, Social Media abstellen, die Ratgeber beiseite legen, mal alle guten RatgeberInnen aus dem Umfeld abschalten. Das sind dann die Momente, wo man damit beginnen kann, sich selbst zu begegnen. Und ich hatte so eine Erfahrung auch, als ich vor 10 Jahren, 12, 13, okay, also es ist lange her, auf dem Jakobsweg war, da hatte ich auch so Momente beim Alleinelaufen. Und dieses sich selbst treffen, das kann sich schon ganz schön komisch anfühlen. Aber ich finde, es führt kein Weg dran vorbei. Und ich kann es nur allen so nahelegen, den Mut aufzubringen, sich selber zu treffen. Aber es ist genau, wie du sagst, die Dynamik ist so hoch. Und irgendwie gibt es auch da einen Druck, ja, in einer bestimmten Weise sich vielleicht optimieren, entwickeln oder ich weiß nicht, wie sein zu müssen. Wie erlebst du das? Ist das jetzt bei dir ein freier Weg, den du gehst? Oder spürst du da auch noch einen Entwicklungsdruck?
Nee, eher so ein Entwicklungsdruck würde ich es nicht beschreiben, sondern das ist ja irgendwie ich habe mich auf den Weg gemacht und will ja auch, also das ist eher so der Wille, noch weitere Entwicklungsschritte gehen. Ich bin grundsätzlich auch ein neugieriger Mensch, das heißt, also mittlerweile lese ich auch schon wieder mal irgendein Buch oder hole mir Impulse, aber das ist halt eben das, was mich dann auch vom Bauch her anspricht. Früher habe ich immer die Bücher mir auch zum Thema Druck hingelegt und die muss ich jetzt alle lesen. Heute ist es so, wo ich merke, okay, das eine Buch lese ich jetzt gerade oder eben auch nicht, weil ich ja gerade keine Lust drauf habe, aber ich mache es nicht mehr, weil ich jetzt da mir selber den Druck auferlege. Der Druck der Veränderung oder der Perfektion ist jetzt nicht meine Antriebsfeder. Mhm. Das ist eher so aus meinem Umfeld, wo ich sage, auch ich will gerne noch ein paar Schritte gehen und bin weit, weit weg davon, was vielleicht irgendwann mal irgendwie, ja, wie ich noch authentischer oder noch mehr selbst bei mir sein will, das ist vielleicht noch ein Thema, was vielleicht auch noch weiter weg liegt. Was ich aber weiß, ist, dass das nur eine Strecke liegt.
Spannend. Sven, ich würde gern noch mal einen Bogen zurück machen. Du hast jetzt von deinem ganz persönlichen Weg erzählt, die Entwicklung, die du genommen hast und hast so super deutlich gemacht, wie wichtig dieser Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist. Aber du bist ja gekommen aus einer Führungs- und Unternehmersituation. Was würdest du sagen, du hast es schon angedeutet, aber was hat dich denn dahin geführt und vielleicht welche Emotionen hat es auch in deiner Führungs- und in deiner Unternehmerrolle gegeben, die mit dazu beigetragen haben, dass du irgendwann an dem Punkt warst zu sagen, okay, oder erstmal, ich komme da gar nicht mehr raus, ne? Ich bin das Unternehmen ist ich, sodass du dann auf den Impuls deiner Frau reagieren musstest und reagiert hast und gesagt hast, okay, ich nehme mich mal einen Moment lang vom Strom.
Also im Wesentlichen, das eine ist natürlich der Druckpunkt, der Schmerzpunkt, der dann irgendwann so groß wird, wo ich dann auch eben gesagt habe, okay, ich will handeln oder ich muss handeln und will auch handeln. Und wir wollen in unserem Leben oder auch ich selber bin jemand, der vielleicht die Kontrolle behalten will, der Angst hat vor dem, was kommt. Und ich habe neulich im Coaching ein paar entscheidende Fragen gestellt, weil ich ihm das Bild gesagt habe, im Moment fühlt es für dich sich so an und das konnte ich damals vielleicht auch so nachempfinden. Du stehst vom Abgrund, aber es ist dunkel und unten ist alles schwarz. Du weißt gar nicht, wie tief es runtergeht. Sind es 10 Meter, sind es 100 Meter, sind es aber nur vielleicht nur ein Meter. So. Und vielleicht geht es auch erstmal darum, ein bisschen Licht anzumachen, zu sehen, dass es vielleicht gar nicht 100 Meter runtergeht. Und die Angst habe ich insoweit überwinden können. Das sind viele Gespräche auch mit der Familie. Da geht es viel um finanzielle Themen, Existenzthemen. Und ich habe das erste Mal nach Wakeword nicht gleich einen neuen Job gehabt. Also normalerweise mein Reflex wäre gewesen, schon 2 Monate wieder parallel sich den neuen Job reinzudenken, damit ich gleich einen direkten Anschluss habe. So war ich vorher auch drauf. Ich hatte tatsächlich das erste Mal im Leben den Mut, da reinzugehen in eine Situation. Ich hatte auch ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Ich wusste, ich komme da auch ganz gut durch für einen gewissen Zeitraum und wusste eben auch, dass meine Familie mich in dem Prozess halt auch komplett unterstützt und das eher noch fördert. So. Das heißt, das Thema Angst war in dem Moment nicht da. Das war für mich nochmal ein entscheidender Punkt, den Weg eben so zu gehen. Das heißt also, dieser Druckpunkt, dann eben keine Angst zu haben, was da morgen passiert und was da morgen kommt. Also auch mir selbst zu vertrauen, was ich kann oder was ich nicht kann. Je mehr ich mich dann auch selber kennengelernt habe, wusste ich auch um meine Dinge, die ich kann oder auch machen will oder eben auch nicht mehr machen will. Und dann der zweite entscheidende Punkt, ich bin neugierig. Das heißt, mich interessieren wirklich neue Themen. Und die habe ich dann auch nochmal weiter für mich entdeckt und deswegen auch nochmal 2 Ausbildungen gemacht, auf die du am Anfang schon so ein bisschen angesprochen hast, einmal Richtung Mental Health. Das war der Aspekt, einfach mal zu schauen, ich coache gerne Leute und Menschen und mir macht es Spaß, wenn ich merke, ich kann da einen Beitrag oder wenn es ein kleiner Beitrag ist, dazu leisten, dass ich jemandem helfen kann. Und ich habe aber auch im Umfeld Themen erlebt, wo ich sage, da bin ich als Coach nicht mehr der Richtige. Für mich war es wichtig, die Grenzen besser nochmal kennenzulernen, auch als Coach, die ich habe. Wann muss ich eigentlich jemanden motivieren, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen?
Das finde ich, entschuldige, wenn ich da einklinke. Mhm. Also die Sprachregelung finde ich auch putzig. Du bist ja als Coach durchaus auch professionell, aber du redest jetzt von therapeutischer Hilfe.
Ich rede eher, professionell. Ja. Okay. Ja. Bei allem Respekt, was wir machen als Coach, ich muss sagen, ich tue mir manchmal mit unserem Markt an verschiedenen Stellen schwer, der sich gerade in letzter Zeit sehr überflutet worden ist. Und für mich ist Coaching eine Haltung, für mich ist das eine Lebenseinstellung, nicht nur eine Ausbildung. Da habe ich so diverse Probleme, wenn ich manche Leute einfach sehe, die sich in den Markt positionieren. Und deswegen habe ich immer noch Respekt davor, ja, Coach mit meiner Expertise, Erfahrung, aber ich würde nie so weit gehen und sagen, ich ersetze jetzt irgendwie einen Psychologen oder sowas in der Richtung. Und das ist etwas, was manche auch assoziieren, dass sie auch in solchen Lebensphasen da genau die richtigen sind. Ich glaube, wir können einen Beitrag dazu leisten, auch in Ergänzung oder im Vorfeld oder im Nachhinein. Aber wir sollten als Coach auch immer unsere Grenzen kennen und richtig einschätzen. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortung und das ist mir auch wichtig in dem Fall einfach. Mhm.
Deswegen die Mental Health-Geschichte, um diese Grenzen auszutesten.
Mhm. Die Grenzen und vielleicht auch zu einer oder anderen Situation, in der ich gewesen bin, wo ich selber hilflos war, wie ich mit Situationen umgehen kann. Also nicht mit meiner Person, sondern mit anderen Personen. Da ging es um Suchtthemen und solche Sachen. Ich überlegt habe, wie kann ich da helfen und war da auch ein bisschen machtlos. Und das wollte ich auch für mich einfach wissen, wie kann ich anderen helfen, auch wenn sie schon in anderen Phasen sind einfach und wo kann ich meinen Beitrag dazu leisten. So, und das war auch das, was mich auch insbesondere interessiert hat.
Du hast, entschuldige, wenn ich nochmal einhake, ich würde gerne noch, wir bleiben gleich noch bei Mental Health und auch bei deinem anderen Steckenpferd, aber jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, Sucht in einem ernsten Zusammenhang und du hast aber noch was gesagt, ein paar Sätze weiter vorne. Da hast du beschrieben, wie du quasi, also deinen Veränderungsimpuls, ne, mit welchen Emotionen du diesen Schritt gegangen bist. Und da sagtest du den Satz, so war ich vorher drauf. Wie warst du denn als Führungskraft und als Unternehmer drauf?
Also da muss ich differenzieren. Ich glaube, ich bin unheimlich leistungsbezogen gewesen. Also ich habe schon auch immer einen hohen Anspruch an mich selber gehabt, aber auch gegenüber den Teams. Die Digitalisierung hat einfach diese Dynamik, die Geschwindigkeit, die ich auch mit vorgelebt habe. Ich habe immer sehr viel, ich bin auch so ein Bauchmensch und habe einmal schon manche Sachen gesehen oder zumindest viele Dinge, die dann auch so eingetroffen sind, die vielleicht noch ein bisschen weiter voraus waren, die andere noch nicht gesehen haben. Das heißt, für viele war ich vielleicht auch immer relativ schnell und in der Dynamik her. Und auf der anderen Seite, und deswegen möchte ich es differenzieren, als Führungskraft habe ich mich schon früher schon auch mit mir mehr auseinandergesetzt und da hat mir die Coaching-Ausbildung wahnsinnig geholfen, mich wirklich auch, und das habe ich auch zwischendurch immer wieder gespiegelt bekommen, mir war es wichtig, immer als Führungskraft auf Augenhöhe zu führen, wirklich mich schon fast eher als Coach zu sehen, als jemand, der hinkommt und eigentlich nur Ansagen macht. Und da habe ich auch einen Punkt für mich erlebt. Ich hatte mal die Situation, dass ich in meiner ersten Führungsrolle damals bei der Spotcom, also der Vertriebstochter von Antenne Bayern, wo ich auch ein kleines Team hatte mit 3-4 Leuten, da gab es dann die Chance oder ich durfte 360-Grad-Feedback machen. Und dieses 360-Grad-Feedback ist gegenüber Kundenseiten super ausgefallen, Geschäftspartnern, intern bei der Antenne Bayern Group, wunderbar. Und nur in meinem eigenen Team habe ich eine gelb-rote Karte bekommen.
Autsch.
Das hat mich richtig vom Sockel gehauen, weil hätte mich nie so eingeschätzt. Als ich dann angefangen habe, das ist dann auch begleitet worden über einen Coach, das aufzuräumen, habe ich festgestellt, okay, ich führe gar nicht so, wie ich führen würde, sondern ich stehe der Geschäftsführung nahe und ich gebe den Druck einfach so weiter und meine immer einfach so, weil ich in so einer Sandwich-Position war, alles eins zu eins durchleiten zu müssen. Und das war natürlich katastrophal. Aber es war der entscheidende Wendepunkt, auch zum sehr frühen Zeitpunkt. Und deswegen bin ich auch dankbar für das 360-Grad-Feedback und auch die ganzen Dinge, die ich mit in die Hand bekommen habe, inklusive der Coaching-Ausbildung, für mich zu erkennen, dass Führung, wie sie heute vielleicht manchmal als zeitgemäß beschrieben wird, auch damals für mich schon etwas war, was mir eigentlich Spaß macht. Eben nicht zu führen mit, wie vorhin schon erwähnt, mit Ansagen und Druck, sondern eben mit den Leuten aus dem Team zu arbeiten, gerade jüngere Menschen weiterzuentwickeln, das fasziniert mich heute auch noch oder macht mir auch Spaß zu sehen. Viele haben heute oder manche haben heute viel mehr Verantwortung, als ich damals hatte, haben ihren Weg gemacht. Da gibt es noch den Kontakt, den einen oder anderen. Das hat mich einfach echt stolz gemacht, zumindest auch mal einen kleinen Teil dazu beizutragen. Also ich will mich da auch nicht zu wichtig nehmen, die Leistung. Das Ganze hat jeder für sich dort den Weg beschritten und ist heute da, weil er selber die Leistung gebracht hat. Aber vielleicht konnte ich hier und da einen kleinen Akzent setzen und war vielleicht Teil davon, dass ich jemand halt persönlich weiterentwickeln konnte. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dass Führung richtig Spaß machen kann und mir auch wirklich Spaß gemacht hat.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Es gibt ja hier in diesem Podcast die drei gefühligen Fragen. Und die erste ist immer, was war dein angenehmstes Führungsgefühl, wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst? Ist es der Stolz, von dem du gerade sprachst? Oder gibt es da noch was anderes, was angenehm ist?
Das angenehmste Führungsgefühl ist tatsächlich, von Mitarbeiterinnen eben ein Feedback zu bekommen. Vielen Dank. Vielleicht war es ein Satz von mir, vielleicht war es die Art und Weise, die ich geführt habe. Also das ist, müsste ich jetzt lügen, geht runter wie Öl, einfach zu wissen, ich habe das in dem Fall auch gut gemacht und habe jemanden weiterhelfen können. Also das sind die tollsten Momente, in dem Feedback auch ein positives Feedback zu bekommen. Und ja, das hat mich und verbunden halt mit dem Stolz, klar.
Und das Unangenehmste?
Eindeutig das 360-Grad-Feedback. Das war für mich ein wirklicher Schlag in die Magengrube. Mhm. Ja, definitiv.
Und das Wertvollste?
360-Grad-Feedback.
Ich hab's geahnt. Mist, ne?
Ja, nein, das ist, klar musste ich mich erstmal danach sortieren, aber das war so der Punkt, wo ich mich dann angefangen habe, auf den Weg zu machen. Ja.
Jetzt haben wir diese Führungsseite nochmal angeguckt und du hast gesagt, du hast gemerkt, relativ früh, Führung ist etwas, was richtig Spaß macht. Nichtsdestotrotz ist auch nach der Phase, in der du dich angefangen hast zu sortieren und auf deinen Entwicklungsweg gegangen bist, ist irgendwann für dich die Entscheidung gefallen, ich mache jetzt was ganz anderes und wechsle von der Führungs- auf die Beratungsseite. Was reizt dich an der Beratung und am Coaching?
Genau, da würde ich gerne unterstreichen, das ist auch dieser Coaching-Part. Also für mich ist das ganz wichtig oder essentiell. Was hat mir in der Führung Spaß gemacht? Das waren eben diese Themen, dass ich im Endeffekt Mitarbeiter coachen konnte. So, das ist der Coaching-Part, den habe ich quasi mitgenommen. Und warum habe ich den Beratungspart noch mitgenommen? Weil ich gesehen habe, wie in digitalen Transformationsprozessen, auch heute noch, wenn ich Kunden berate, es oftmals daran hängt, dass vielleicht Tools reingegeben werden. Also ich habe auch einen OKR-Master gemacht, wir haben mit OKR gearbeitet, aber wenn im Team keine Vertrauenskultur da ist, wo Transparenz gelebt werden kann, dann kann ich das beste Tool haben, die beste Software haben. Es wird nicht gefüllt. So. Und weil eben auch die Menschen nicht mitgenommen worden sind und diese Transformationsthemen und KI, wo wir auch vielleicht noch gleich drauf kommen werden, das ist ja nochmal viel mehr Dynamik dahinter. Das heißt, es verursacht ja nochmal viel mehr Ängste. Und wenn da keine Vertrauenskultur da ist oder da sehe ich auch sehr stark meine Aufgabe drin, eben auch die Ängste wahrzunehmen und zu thematisieren in den Teams, mit den Teams, dann kommt man in der Transformation auch nicht voran. Also ich habe mir nach den ersten Transformationsthemen mich immer dann gefragt, okay, warum kommt die Organisation nicht richtig weit? Warum ist es immer so gefühlt ein bisschen, ja, so nach außen hin leben wir die Transformation, aber nach innen nicht konsequent und am Ende schadet sich das ganze Unternehmen. Und für mich waren zwei Erfahrungen wichtig. Das eine ist, von außen kommen Berater und legen 200 Seiten PowerPoint und 25 Excel-Tabellen hin. Ich übertreibe jetzt bewusst und möchte auch gar nicht jetzt
also,
alle.
Also es wäre mir auch wichtig zu sagen, dass es auch BeraterInnen gibt, die ja das anders machen. Aber okay.
Nein, also das ist ja auch so, ich übertreibe jetzt bewusst. Ich muss mal ein bisschen kurz überzeichnen.
Und es ist eh klar, dass dein und mein Anspruch ein anderer ist.
Ja, und das sowieso. Und ich sehe mich aber nicht als derjenige, der die 200 Seiten PowerPoint ablegt, damit vielleicht eine andere Führungskraft im Unternehmen eine Rechtfertigung hat, wiederum im Aufsichtsrat oder im Vorstand sagen zu können, ich habe doch das und das gemacht. Für mich ist immer wichtig, ich will Dinge in Bewegung bringen, ich will Dinge nach vorne bringen, ich möchte sehen, dass da eine Nachhaltigkeit da ist. So, und aber die Situation von diesen Beratern, diesem einen Beraterfeld, um es mal so vorsichtig auszudrücken, habe ich erlebt. Und dann passiert nichts, das heißt, in die Organisation fließt nichts ein. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, auch wieder ein gewisser Bereich von Coaches, die zwar versucht haben, eben über Prozesse Vertrauen herzustellen, Teams zu formen, aber sich nicht mit der Transformation und der Digitalisierung wirklich auch inhaltlich auseinandergesetzt haben.
Das ist eine Prozessbegleitung, ne?
Genau, und dann die haben natürlich auch die Schwierigkeit gehabt, dass sie nicht die Authentizität, die Glaubwürdigkeit hatten halt in den Teams, also auch die Schmerzpunkte der Teams gar nicht richtig nachempfinden können. Und ich habe gedacht, okay, was will ich jetzt machen? Ich will eigentlich oder mache das auch und praktiziere das. Ich will beide Themen zusammenbringen. Also natürlich, klar, normalerweise der Berater und Coach sind zwei unterschiedliche Rollen, aber trotzdem kann ein Prozess immer mir die Möglichkeit bieten, je nachdem, was angebracht ist, auch in den Rollen zu wechseln. Das natürlich klar zu formulieren, zu artikulieren, welche Rolle ich denn im Moment einnehme. Aber von Anfang an, wenn ich jetzt beratend reingehe in Unternehmen, dann mache ich vielleicht meine Analyse zu Hause, aber ich mache Strategie-Workshops mit den Leuten im Unternehmen. Ich komme nicht nur von außen rein, weil es ist viel Expertise in Unternehmen. Und das ist auch das, was mein Learning damals war. Der Prophet im eigenen Land ist ja manchmal nichts wert und dann kommt von außen jemand und so weiter. Ich kann Impulse setzen, aber die Unternehmen selber, die Mitarbeiter kennen ihr Unternehmen, die kennen den Markt, die haben manchmal auch sehr gute Ideen, die einfach noch nicht Gehör gefunden haben. Dann ist es mein Job, Impulse zu setzen und mit ihnen zusammen auch nachhaltig im Unternehmen diese Prozesse zu entwickeln, die Ideen und die ganzen Themen, aber auch die Ängste zu sehen, die Barrieren zu sehen und eben über Coaching-Prozesse da auch Blockaden rauszunehmen. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach mit diesem Ansatz die beiden Welten miteinander zu verbringen, verbinden.
Der Beratung und des Coachings.
Genau.
Okay. Ich überlege jetzt, ob die, ja doch, ich stelle dir die Frage. Ich bin nur bemüht, sie soll nicht schräg klingen für Leute, die da draußen zuhören. Aber erlebst du es auch, dass du als Berater und Coach in ein Unternehmen kommst, was sagt, hey, wir haben hier einen ganz großen Veränderungsbedarf, wir möchten in eine Transformation gehen und du gibst deine Impulse, du tust Dinge, du arbeitest mit den Führungskräften, du hast das Gefühl, es wird auch verstanden, es wird immer wieder erklärt, wie sehr es gewollt ist und am Ende des Tages bleibt aber trotzdem das dumpfe Gefühl, aber eigentlich wollen sie es doch nicht. Also dann wäre meine Frage erstens, wie geht es dir denn in deiner Beraterrolle? Und zweitens, kennst du das auch noch aus der Führungsperspektive und warum könnte das so sein?
Also aus der Führungsperspektive heraus waren das immer die größten Frustpotenziale, weil ich musste irgendwie Gesellschafter zufriedenstellen oder halt auch berichten und es, also egal ob bei Antenne Bayern bei der Gruppe oder eben auch dann, gut, Weg wird schon weniger, das war schon auch Unternehmertum, trotz des Einflusses eben mit dem Konzern. Aber zu wissen eigentlich, dass man gerade in der Digitalisierung, ich sag jetzt mal, nach links abbiegen muss und über rechts diskutiert wird und dann der Kompromiss gerade ausfahren ist, das hat mich immer echt ganz schön nervös gemacht, weil ich wusste, auch gerade ausfahren wird dieses Unternehmen am Ende des Tages nicht retten. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Deswegen will ich nie der Berater sein, der nur Theorie abliefert und dann das Unternehmen alleine lässt. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch meine Grenzen kennen. Und das, was du beschreibst, ist ja genau der Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte mal kurz Berater sein lassen. Ich wechsle jetzt mal auf den Coaching-Sitz und ich würde gerne mal eigentlich das eigentliche Ziel gerne kennen. Und der Punkt kommt manchmal und dann ist es auch mal nochmal ein Gespräch, weil dann muss ich schauen, passe ich dazu oder bin ich eben nur derjenige, der alibimäßig da ist, um sagen zu können, man transformiert. Und das ist nicht immer einfach, aber der berühmte Satz, den ich einfach aus meiner Coaching-Phase mitgenommen habe, ist, Störungen haben Vorrang. Das thematisiere ich dann auch ab einem gewissen Punkt. So, weil dann merke ich, ich werde unzufrieden und das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist aber auch nicht, und das muss ich auch klar dazu sagen, das kann auch gar nicht sein, dass alles hundertprozentig, was ich an Impulse mitbringe, irgendwie umgesetzt wird. Das wäre vermessen, weil ich bin nicht in der Organisation, ich trage nicht die Verantwortung, aber zu merken, dass ich einen gewissen Wirkungsradius habe, das ist mir schon wichtig.
Ja, also jetzt reflektieren wir die Beraterrolle, ne? Ich bin bei dir. Es wäre auch nicht mein Anspruch, dass alles umgesetzt wird, ne? Aber ich erlebe schon manchmal so die Momente, ja, wo ich denke, und da bin ich, das merke ich auf meinem persönlichen Entwicklungsweg noch an einer anderen Stelle als du und auch in der gewaltfreien Kommunikation, also natürlich nach außen, da bleibe ich da sehr höflich und gewaltfrei, aber so innerlich denke ich so, verflixt, jetzt machen Sie doch endlich, was ich will. Ja, jetzt machen Sie doch, was ich will, weil Sie fragen doch dauernd. Und dann dann finde ich, sind das für mich als Beraterin Momente, wo ich verzweifeln könnte, ja, wo ich denke, aber genau das, dann die eigene Professionalität rauszukramen und zu sagen, lass uns nochmal nachhören, worüber reden wir hier eigentlich? Bin ich überhaupt diejenige, die Ihnen weiterhelfen kann? Und was ist meine Verantwortung und was ist Ihre Verantwortung? Ja, das finde ich im Übrigen auch einen ganz wesentlichen Teil. Echt die Verantwortungen bitte da lassen, wo sie hingehören. Das ist magisch, wenn das gelingt, weil das so viel weiterhilft. Du hast jetzt vorhin, und da habe ich dich unterbrochen und auf einen anderen Pfad gelenkt, von deiner Mental Health Ausbildung erzählt. Und du hast dich aber auch ganz viel mit KI beschäftigt, wahrscheinlich aus dem Zusammenhang mit diesen ganzen Digitalisierungsthemen. Wo ist da für dich der Zusammenhang? Mental Health und KI.
Also meine Passion ist es ja, Unternehmen und einzelne Menschen im Wandel zu begleiten und zu unterstützen. Und natürlich ist es auch eine Breite, die ich gerne abdecken möchte, denn wir haben genau meines Erachtens die beiden Herausforderungen. Wir haben das Thema mentale Gesundheit, auch aufgrund der Digitalisierung, also nicht nur, sondern die Digitalisierung hat viel befeuert. Ein Beispiel, das ist auch das Thema Mediensucht. Also ich arbeite manchmal auch mit jungen Erwachsenen, Stichwort ich bin lost und sie sind orientierungslos. Und das würde ich gerne noch viel mehr ausbauen wollen, weil ich da auch merke, also da habe ich auch Möglichkeiten, ebenfalls Leuten wirklich zu helfen oder jungen Erwachsenen. Das ist durch Corona und durch die Mediensucht einfach nochmal viel stärker befeuert worden. Jetzt langsam werden die Themen mal benannt und werden sie angesprochen. So, das heißt, das Thema Digitalisierung, und das ist genauso das gleiche Thema KI. Ich habe diese halbjährige Ausbildung in der Steinbachs Hochschule gemacht, um KI besser zu verstehen. Nicht den besten Prompt zu schreiben. Also ich bin nicht derjenige, der das Beste rausholt aus dieser einzelnen KI, sondern was heißt das in der Transformation Richtung KI, Automatisierung für die Unternehmen? Was ist die Erwartungshaltung? Wie kann ich dort Prozesse moderieren? Was für Veränderungen stehen an? Ein Netzwerk dort aufzubauen, weil heute kann ich nur Change in Organisationen und am Ende aber auch in Privatpersonen dann begleiten, wenn ich KI verstehe, was da eigentlich gerade passiert. Weil KI hat diese beiden Enden. Die Faszination und auch die Angst. Also die Faszination, was KI kann, aber auch die Angst, morgen nicht mehr gebraucht zu werden, ist ja auch eine Art von Kontrollverlust. Ich kann nicht mehr kontrollieren, was macht so eine KI eigentlich. Aber dann wieder die Faszination, wow, ich bin plötzlich fähig dazu, Dinge zu tun, die ich vor einem Jahr noch gar nicht machen konnte. Also einen kleinen Film oder keine Ahnung was, ich kann plötzlich Musik komponieren. Aber das schlägt auch gerade in dieser Medienbranche, wo ich immer noch gut unterwegs bin, auch mit generativer KI ganz schön ein. Also das sind natürlich auch Sachen, das sind Jobs bedroht, wenn man sich nicht selber verändert. Und da sind wir wieder auf beiden Ebenen. Wir sind auf der Organisationsebene, aber eine Organisation besteht aus Menschen. Und Menschen müssen auch für sich entscheiden, sich zu verändern. Entweder den Weg zu gehen mit der KI, einen neuen Weg einzuschlagen, ihren Job neu zu definieren oder eben auch Dinge zu wechseln. Und da habe ich noch eine nette Anekdote. Und zwar innerhalb dieser KI-Ausbildung habe ich jemanden sehr, sehr Smartes kennengelernt, der wirklich, ja, also KI versteht, wie ich selten erlebt habe, nämlich also ganzheitlich, nicht jetzt nur eben auch, wie gesagt, zu Prompt schreiben, der auch mit Berkeley in Kontakt steht und immer schon auch ein bisschen weiß, was da so auf uns zukommt. Also Klammer auf, am Ende weiß nie jemand so richtig, was am nächsten Morgen schon wieder alles passiert ist, aber so ein bisschen mehr die Perspektive hat. Der rief mich neulich an und sagte, du Sven, ich wechsle jetzt den Job. Und dann sag ich, was machst du jetzt? Ja, ich gehe in die Schweiz und ich werde dort Geschäftsführer eines Unternehmens, das was Haptisches herstellt, nämlich Präzisionsgläser für die Medizin. Und dann war ich erstmal still und dachte, okay, was macht ihr jetzt für einen Sprung? Und der sagt ganz klar, Sven, ich habe gesehen, was im Beraterbereich passiert und was wie disruptiv KI in verschiedenen Bereichen vorangeht. Ich hatte einfach nach so langer Zeit mit KI-Beschäftigung das Bedürfnis jetzt, was mit haptischen Produkten zu machen. Und dann sprechen wir von jemandem, der ganz, ganz weit vorne im KI-Thema ist. So, was will ich damit wiederum sagen? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jemand für sich die Entscheidung trifft, nochmal seinen Weg anders zu setzen oder seine Leitplanken anders zu setzen. KI wird nicht weggehen. Wir werden immer Berührungspunkte mit KI haben, egal in welchen Bereichen. Aber vielleicht auch bewusst da nochmal einen anderen Weg zu gehen, um jetzt auch nicht zu sagen, dass wir alle blind hinter KI hinterherlaufen. KI hat eine so hohe Dynamik und wird zu so viel Veränderung noch führen, zu sehr viel positiven Veränderungen. Aber es wird auch Grenzen geben, wo vielleicht der eine oder andere sagt, die kann ich nicht komplett mehr so mitgehen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, KI auch kritisch zu hinterfragen, nicht, dass wir das Phänomen der Mediensucht in 5 bis 10 Jahren haben. Es gibt erste Studien schon bereits, dass Psychotherapeuten ersetzt werden durch KI. Also das ist einmal gruselig. Also Genau, aber jetzt zwei Seiten. Also das eine ist, weil es keine Termine bei Therapeuten gibt, ist zumindest die KI da. Aber was wieder Thema Faszination und muss auch sehr, sehr gut funktionieren laut diesen Studien. Auf der anderen Seite haben wir dann noch weniger soziale Kontakte. Also wenn wir in der Depression drin sind, treffen wir dann trotzdem nicht mehr auf Menschen. Und das wäre fatal. Also das ist was, wo ich sage, habe ich keine Angst, aber höchsten Respekt davor. Und so sehe ich KI. Ich muss es verstehen und sie aber im Fokus, wie gesagt, den Menschen in Organisationen. Und deswegen eine Riesenchance. Aber auf der anderen Seite hat es auch durchaus Einfluss, was vielleicht auch nicht immer für uns Menschen gleich, gerade von der mentalen Seite her, der richtige Weg sein muss.
Ja, wenn ich dir zuhöre, dann wird mir nochmal ganz klar, dass KI eine Entwicklungsaufforderung ist. Also es ist ein Geschehen im Umfeld, was uns massiv dazu auffordert, uns mit der Frage, wie will ich mich entwickeln, auseinanderzusetzen. Und ein Weg ist zu sagen, ich gucke, wie ich mich mit KI arrangiere, wie ich sie nutze oder eben, wie in deiner Anekdote zu sagen, ich suche mir einen anderen Weg, wo die Berührungsfläche nicht mehr ganz so groß ist oder wo ich vielleicht zumindest auf den ersten Blick etwas weniger darauf angewiesen bin. Und da passt dann dieser Mental Health-Gedanke ja gut rein. Ne? Also wie bewältige ich solche Entwicklungen? Welche, du hast schon drei genannt, Faszination und Angst, die so die beiden Pole sind, zwischen denen sich das Handling mit KI abspielt. Welche anderen Emotionen spielen da noch eine Rolle, wenn Menschen auf KI treffen und vor die Frage gestellt sind, wie gehen wir jetzt damit um und wie sehr nutzen wir das? Wie sehr würfelt es hier alles durcheinander?
Ich würde sagen, es gibt ja auch viele, die einfach schon auch fasziniert sind und die Möglichkeiten sehen. Und deswegen, also es gibt, wie gesagt, diese beiden Enden, die ich feststelle. Also natürlich gibt es auch Personen, die so gar nicht so richtig wissen, wo die Reise hingeht, aber auf der einen Seite viel Faszination und die Möglichkeiten drin gesehen werden. Auch in Unternehmen, die plötzlich neue Geschäftsfelder aufmachen können, wo auch der Mut da ist, den Weg zu gehen, loszurennen und zu sagen, hey, das ist eine Riesenchance für uns. Also auch nach vorne gedacht. Auf der anderen Seite halt eben, wie gesagt, dieses, ja, also Angst oder Respekt vor dem, was da eben gerade kommt. Auch ein bisschen das Thema Überforderung, was vielleicht mit reinspielt. Aber auch da zur Beruhigung, auch die KI-Experten, das meinte ich damit. Ich habe Kontakt zu Einzelnen, die sich sehr intensiv mit Tools auseinandersetzen, die eher von der technischen Seite kommen, die mich dann eigentlich eher schon auf dem Laufenden halten, weil es fast schier unmöglich ist, immer diesen neuesten Entwicklungen hinterher zu laufen. Klingt jetzt wieder so passiv, aber das ist halt eine hohe Dynamik, die eben drin ist. Das heißt, das Thema Komplexität, Überforderung, was heißt das jetzt für den einen oder anderen Bereich, was kommt morgen? Das sind halt die weiteren Phänomene. Mhm. Und wichtig finde ich trotzdem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was du gesagt hast, der Wandel kommt. Also KI kann man ja irgendwie nicht aufhalten oder irgendwie das Äffchen machen und die Augen zudecken und sagen, nee, da passiert und kommt nicht. So, es wird immer mehr in unseren Alltag einzugehalten. Gar nicht mit, dass ich jetzt einen Prompt schreibe, sondern es wird indirekt integriert überall auch bei uns auftauchen. So. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig einfach und sich auf den Weg zu machen. Das ist das Entscheidende.
Hast du einen Tipp für Leute da draußen, die jetzt genau diesen Schritt gehen müssen, sich auf den Weg zu machen? Also du hast ja beschrieben, was bei dir dazu beigetragen hat, dich auf deinen ganz anderen Weg zu machen. Aber gibt es was aus deiner Erfahrung als Coach, was in Bewegung bringen kann? An so einem Punkt, wo ich vor der Frage stehe, mache ich oder mache ich nicht?
Aus der Coaching-Perspektive ist das Wichtige, dass es nicht die Angst ist, sondern wir reden ja auch viel in den jetzigen Zeiten über Resilienz von Unternehmen, aber auch von einzelnen Personen. Könnten wir jetzt wieder zurückspulen, das, was ich am Anfang gesagt habe, erstmal mich selber zu kennen, zu wissen, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Das, glaube ich, ist so im Kern das überhaupt das Wichtigste. Das zuzulassen, sich selbst zu kennen und aus dieser Position heraus sich nicht von jeder neuen Entwicklung gleich umwerfen zu lassen. Und wir haben ja noch mehr Komplexität in dieser ganzen Welt da draußen. Jeder Tag ist ja voller Nachrichten, was einen komplett durcheinander wirbeln kann. Und deswegen, glaube ich, das ist die erste Empfehlung, genau das zu tun. Sich selbst besser zu kennen, um zu wissen, okay, das sind meine Haltepunkte, das sind meine Leitplanken, da bringt mich erstmal nichts aus der Ruhe. Das ist mir wichtig. Und aus dieser Position heraus dann anzufangen, zu überlegen, okay, was macht mir Spaß, wo kann ich KI testen? Also bin ich musikaffin, dann will ich vielleicht mit Musiktools arbeiten und es geht nicht darum, und das ist halt auch wichtig, zu sagen, ja, jetzt muss jeder ChatGPT können und nur damit, und das ist für mich die vollkommen verkehrte Diskussion, weil wir in ein, zwei Jahren das gar nicht mehr so erleben werden, dass wir Prompt schreiben. Vielleicht geht es schon schneller. Es gibt ja heute schon erste Buttons, dass man sagen kann, ich gebe vielleicht was ein, was ich gerne machen möchte und dann per Button wird der Prompt generiert.
Also warte mal kurz, ich bin nicht so schnell. Also willst du mir gerade sagen, dass die KI mir den Prompt für die KI schreibt?
Ja, das kannst du ja heute auch schon. Du kannst ja heute die KI fragen, mach mir den besten Prompt für das und das. Ich glaube daran, dass wir auf eine natürliche Art und Weise mit der KI kommunizieren werden und nicht mehr so komplex denken müssen. Deswegen ist auch das, was ich meinte, auch im Sinne von KIs, wird viel integrierter sein. Also werden sie viel integrierter erleben und gar nicht mehr isoliert in Tools und Plattformen. ChatGPT und all wie sie heißen, werden integriert sein auf Endgeräten, in Technologien, Fernseher. Sind sie ja heute teilweise schon. ChatGPT hat das Ganze erst sichtbar gemacht, aber KI gibt es ja schon seit längerer Zeit. Also wenn wir heute im iPhone oder vor zwei Jahren schon im iPhone fotografiert haben, ja natürlich, die KI läuft drüber und macht das Bild schon mal viel hübscher, als wir es jemals gemacht haben.
Ich muss... Irgendwie, warte mal, bei mir stürzen gerade Welten zusammen. Echt jetzt?
Ja.
So. Ich dachte und deswegen, immer, ich kann super fotografieren.
Ja, mit Sicherheit ist es bei deinem iPhone, ist es bei dir so.
Ich habe noch ein ganz altes.
Bei vielen anderen ist es eben nicht mehr der Fall. Und so wird es auch kommen, dass wir uns natürlich unterhalten. Also wir werden sprechen mit der KI, wir werden das wird intuitiv sein. Und wir werden nicht mehr so differenziert denken, das ist jetzt KI und das ist jetzt keine KI mehr.
Mhm. Worauf hast du richtig Lust, wenn du an KI denkst? Also was macht dir da richtig Spaß dran?
Also mir macht Spaß, dass ich da einen Sparringspartner habe. Hm. Also ich habe Ideen im Kopf und gerade, das weißt du ja auch, wenn man so alleine unterwegs ist, jetzt als Berater, Coach, da fehlt ja manchmal der Austausch und den möchte ich trotzdem noch weiter im Menschen haben. Das ist jetzt mal klar unterstrichen. Mhm. Aber manchmal denke ich mir, okay, jetzt will ich mal wissen, was ChatGPT oder Claude oder Perplexity, also was wird mir da ausgegeben? Dann werde ich getriggert und plötzlich bekomme ich neue Impulse und bin plötzlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ich sage immer, jeder Mitarbeiter wird sich zur Führungskraft der KI hin entwickeln. Er wird der KI ein Briefing geben, wie auch immer. Er wird das Arbeitsergebnis kontrollieren oder nochmal ein Sparring machen und nochmal iterativ weiterentwickeln. Aber genauso für jede Führungskraft ist KI halt eben auch etwas, was wirklich als Sparringspartner wahrgenommen werden kann, wo ich nochmal sagen kann, okay, was können wir noch gemeinsam quasi wie so ein Teammitglied da entwickeln?
Das finde ich eine spannende Frage, dass du die KI in Anführungsstrichen als Teammitglied bezeichnest, weil ich frage mich tatsächlich auch, wie können Führungskräfte von KI profitieren? Und zwar insbesondere auf der Ebene dieser Beziehungsarbeit. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das quasi möglicherweise ein Sparringspartner, mit dem ich als Führungskraft mal durchgehen kann, wie ich in ein schwieriges Gespräch gehe oder wie ich mit einer Situation umgehen kann, die ich da mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin habe. Ist es das?
Ja, das ich würde schon sagen, das ist, also es ersetzt kein komplettes Coaching, weil wenn wir über Coaching reden, finde ich auch ein Entwicklungsprozess dabei ist und die KI vergisst ja dann auch wieder relativ schnell. Aber auf der anderen Seite genau dieser Coach für die Hosentasche oder eben auch am Arbeitsplatz mal schnell sich einen Tipp zu holen, finde ich, das ist echt eine Bereicherung. Also auch mal wirklich, wie du schon sagtest, kurze Situation zu haben. Aber wichtig auch immer nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja. Und das ist das, wo ich Respekt davor habe. Wir Menschen sind ja immer grundsätzlich faul. Das heißt, Social Media hat es ja auch gezeigt, Fake News und was weiß ich. Wir nehmen das erstmal einfach so an. Und ich versuche zumindest manchmal, also ich selber praktiziere das und versuche es auch in die Teams reinzutragen, mal 2, 3 KIs zu befragen, um auch schon mal zu sehen, dass da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Also wirklich auch nochmal so kritisch zu hinterfragen und das quasi als Sparring zu sehen und nicht als die Wahrheit, die da rauskommt. Denn wir wissen ja alle, KI halluziniert. Das heißt, also bevor KI sagt, das weiß ich nicht, wird KI immer eine Antwort liefern. Und die ist auch oftmals immer noch falsch. Also KI ist ja nicht die Wahrheit, die da rauskommt.
KI halluziniert. Also das heißt, KI hat gelernt, bevor ich gar nichts sage, sage ich irgendwas?
Ja. Hat wenig Selbstbewusstsein in dem Sinne, um zu sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht und ich kann dir nicht weiterhelfen. Natürlich werden diese Fälle immer weniger, weil die KI ja einfach mit massig vielen Daten gefüttert wird. Aber nichtsdestotrotz ist immer wichtig, auch sich dessen bewusst zu sein, dass es nicht 100% wahr sein muss, was die KI da ausspuckt. Und das ist sehr wichtig, auch nochmal überall mit reinzugeben, um genau diesen kritischen Blick zu haben. Und das meine ich auch mit einem Mitarbeiter auch das Gefühl zu geben, dass immer noch die Führungskraft der KI bleibt. Also weil er mit seiner Expertise das Ganze auch nochmal hinterfragen muss oder auch nochmal auf eine nächste Stufe heben muss.
Weil wir davon gesprochen haben, die KI als Sparringspartner zu nutzen, auch in diesen Beziehungs- und Teamführungsfragen und sich da Impulse zu holen. Wie empathisch oder wie emotional kann denn eine KI sein? Also man kann Emotionen ja auch denken. Also könnte ja vielleicht auch eine KI Emotionen denken.
Also das ist gerade, wenn man jetzt über Kreativität und Emotionen spricht, ist Claude eben eines im kreativen Part, was zu emotionaler gilt. Aber auch ChatGPT hat nochmal nachgerüstet und auch in der Art und Weise, wie Emotionalität dort berücksichtigt wird. Also ich glaube trotzdem, dass wir da einfach auch Grenzen haben. Also ich glaube, die Kunst ist ja auch, was passiert jetzt? Es wird sehr viel Output generiert über generative KI. Text, Bild, Video. Die Kunst wird sein, eben die KI so zu fordern, und dazu brauche ich die entsprechende Expertise, dass man auch guten Content bekommt und eben auch gute Inhalte. Jetzt schon, denke ich mal, unterwegs ist einfach diese Contentwelle, die einfach die Masse eben reinspült. Und ich glaube, dass man auch Emotionalität über eine gewisse Forderung der KI auch rausholen kann. Mit Sicherheit bei Bewegtbild auf jeden Fall und Bildern ja auch. Also es ist ja die Frage dann, wie sind die Motive? Die spannende Frage wird sein, wird KI wirklich so weit kommen? Also KI hat ja das Ziel, so menschliches Denken nachzuahmen und wie weit ist das Thema Emotionalität dort verankert?
Also tatsächlich spannend. Ich bin weit weg vom Thema KI. Unendlich weit weg. Ich mache erste Gehversuche, wenn es darum geht, Texte zu schreiben. Aber wenn ich das jetzt höre, finde ich es tatsächlich interessant, auch für mich, das in meine Coachings nochmal mitzunehmen und zu sagen, hey, nutzen Sie das eigentlich als Sparringspartner, um sich Ideen abzuholen. Und einen ganz wichtigen Punkt fand ich, dass du aber gesagt hast, aber KI vergisst schnell und berücksichtigt nicht den Prozess. Das beruhigt mich ein bisschen, ja, dass vielleicht wir als Coaches oder überhaupt Menschen als Ansprechpartner mit einem Gedächtnis doch auch noch einen Nutzen stiften können.
Ja, also das eine ist, wir wissen nicht, wie weit KI vorausgehen wird und was heute nicht stattfindet, kann morgen natürlich dann auch sehr schnell wieder stattfinden. Aber ich glaube, das Menschliche, vielleicht nicht jetzt ein Videocall, aber das Miteinander im Raum sein, das ist viel, viel mehr als Emotionalität nachzuempfinden. Das ist einfach, glaube ich, durch nichts zu ersetzen. Das merken wir auch in unserem Alltag. Für mich ist ein Teams-Call immer so gut wie die Treffen davor. Also habe ich eine gute Basis, dann ist ein Teams-Call kann auch wunderbar und effizient sein. Habe ich nur Teams-Calls, die auf effizient sind, wo es um die Sachen Fachthemen gibt, mir fehlt da einfach was. Und ich hoffe, dass das auch wir alle soweit ja im Hinterkopf haben, dass es wichtig ist, eine gute Mischung zu finden. Und spannend wird es eben bei den nächsten Generationen, die vielleicht dieses Aufeinandertreffen immer weniger kennenlernen. Genauso wie wir sagen, die jüngeren Generationen können immer schwieriger im 1:1 kommunizieren. So, was heißt das denn für KI? Und ich glaube, da, genau in dem Punkt, ist es ganz, ganz wichtig. Und das wird auch uns eines unserer wichtigsten Rollen sein. Genauso eben diese Bedürfnisse, die schon da sind, auf das persönliche Aufeinandertreffen, die eben herauszuarbeiten und auch Lust zu machen, eben sich mit anderen wirklich auch zu treffen und auch auszutauschen und auch eine Gruppendynamik einfach leben zu lassen. Wenn ich als Gruppe ein Ergebnis schaffe, dann ist es immer noch was anderes, auch wenn das gleiche Ergebnis der KI ausgespuckt hat, wenn das Team selber was erarbeitet hat.
Ja, Kollege von mir würde sagen, da hat auf feinstofflicher Ebene was stattgefunden. Das ist tatsächlich für viele zu esoterisch, aber ich glaube an diese Vibrations, die es gibt. Du hast ja was gesagt, was als Essenz für heute auch nochmal taugt, weil du es auch eingangs schon sagtest, nämlich dass tatsächlich das, was sich da zwischen Personen abspielt, dieser Austausch an Gedanken, an Schwingungen, die da sind, etwas schafft, was eine wesentliche Grundlage ist für alles, was dann in der Sache passieren kann. Ja, welche Methoden ich anwende, in welche Veränderung ich gehen will. Das lädt mich dazu ein, in den Landeanflug zu gehen. Bevor wir hier auf den Stopp-Button drücken, hätte ich eine letzte Frage an dich, nämlich die Checkout-Frage. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
Die Podcast-Aufnahme, die gerade jetzt digital, das will, darf ich verraten, stattfindet, ich gerne gehabt hätte, wenn wir persönlich zusammen im Raum aufeinander getroffen wären. Das nehme ich mit, weil ich glaube auch da einfach, dass nochmal so eine ganz andere Atmosphäre ist. Ich bin trotzdem, also nicht falsch verstehen, mir hat der Podcast sehr gut gefallen, auch unser Gespräch. Aber mir wird auch gerade jetzt nochmal bewusst, wie ich jetzt Lust gehabt hätte, einfach, dass wir zusammen im Raum sitzen und dass es doch einfach wichtig ist. ich glaube, und das hat das Gespräch auch gezeigt, weil ich habe jetzt auf den Weg gemacht und habe dann auch so eine Idee im Hinterkopf und gehe da raus in Unternehmen. Aber ich fühle mich auch ein Stück weit durch unseren Austausch jetzt auch bestätigt in dem, was ich tue, eben Technologie und Mensch zu versuchen, in Balance, in Einklang zu bringen in der ganzen Zeiten des Wandels. Und das ist einfach wichtig, eine Herzensangelegenheit. Und ja, hat auch Spaß gemacht, einfach mit dir in verschiedenen Bereichen da, glaube ich, vom Mindset her auch ähnlich unterwegs zu sein.
Vielen Dank. Ja, es stimmt. Ja, es wäre echt cool gewesen, wenn wir uns hier am Tisch hätten gegenüber sitzen können und zusammen den Kaffee trinken.
Das holen wir nach.
Das Glas Wasser, genau. Wir holen es nach. Auch den ganzen Austausch zum Thema Beratung, den holen wir nach, dann ohne Aufnahme, um dann auch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich nehme mir mit, jenseits der ganzen KI-Geschichte, wo ja für mich wirklich Welten aufgehen und die mich im Moment noch völlig überfordert, ich nehme mir mit von dir eine Sache, die mich an etwas erinnert, was ich in meinem Studium von einer Professorin immer gehört habe, nämlich arbeiten Sie nach dem Lustprinzip. Und ich habe bei dir ganz deutlich gehört, wie wichtig es ist, immer wieder innezuhalten und sich die Frage zu stellen, was macht mir eigentlich gerade Spaß und worauf habe ich gerade Lust? Und auch wenn das überhaupt nicht das ist, was scheinbar gerade dran ist, weil die Außenwelt was ganz anderes von uns fordert, bringt es uns aber gut in Kontakt mit uns selber und gibt Hinweise darauf, wie vielleicht unser Weg aussehen kann, sodass das Leben sich ein bisschen stimmiger anfühlt und vielleicht auch leichter. Das nehme ich mir mit.
Sehr gut.
Und dann freue ich mich auf unser echtes Treffen, wann immer das sein wird. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, Sven, für deine Zeit und für deine tollen Gedanken. Für alle da draußen, die zugehört haben und denen es auch gefallen hat, lasst gerne ein Sternchen da, abonniert den Kanal, guckt mal auf Instagram unter Führungsgefühle-Podcast, dann könnt ihr auch Bilder davon sehen, wie Sven und ich hier im digitalen Setting zusammen sind und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss. Und
vielen Dank, ciao.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.